genießen können und dass dieses zu Gott laufen einfach auch etwas ist, was ihr innerlich getan habt. Zu sagen, ich bin bei dir, ich suche dich und ich hänge mich an dich. Wenn David morgens mit seiner Mannschaft kommt und Moni und die Jungs dann wirklich an deinem Bein hängen, das ist ein schönes Bild. Einfach zu sagen, Vater im Himmel, ich brauche genauso diese Nähe zu dir. David Golger wird jetzt eine Predigt halten. Es geht um Gaben, die Gott uns gibt. Wer von euch Handwerker ist, kennt wahrscheinlich den Ärger, wenn man eine Aufgabe machen will und es fehlt das richtige Werkzeug. Dann will man bohren, der Bohrer ist stumpf oder der Akku ist leer oder irgendetwas anderes fehlt und man ist irgendwo, der hat den Eindruck, es könnte viel besser laufen, wenn man das richtige Werkzeug hätte. Andererseits gibt es Menschen, die haben eine Werkstatt, die ist top ausgestattet, da ist alles drin. Aber man sieht einfach nicht, was sie damit machen. Da fehlen die Ergebnisse. Und ich glaube, David wird zu beidem jetzt etwas Ermutigendes zu uns sagen. Wir wünschen dir Gottes Segen und uns offene Ohren und offene Herzen.
Wenn ich zurückdenke an unsere Hochzeit am 4. Juli 2009, da haben Moni und ich viele Karten geschenkt bekommen. Und dann haben wir in den Tagen danach die Karten gemeinsam gelesen, haben uns gefreut über die Glückwünsche, über die Verse, die dort aufgeschrieben waren. Und wenn man jetzt mich heute fragen würde, David, welche Karte kommt dir sofort in Erinnerung, jetzt 7 Jahre nach der Hochzeit, dann würde ich sofort die Karte meines Onkels Matthias zitieren. Er hat in seiner Karte nämlich geschrieben, Moni und David, wir wünschen euch, dass dieser Tag euer schlimmster Tag ist, auf dass alle weiteren Tage besser werden. Und ich glaube, dieser Satz wird mich mein Leben lang begleiten. Denn dieser Satz drückt zutiefst meine Überzeugung aus, von meiner Beziehung mit Gott und dann auch die Beziehung zu meiner Frau, dass das Christsein, das Kind Gottes sein, das Potenzial mit sich bringt, dass jeder weitere Tag eine neue Qualität hat, eine andere Qualität hat, ja, dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen und dann die Schönheit, die Herrlichkeit Gottes mehr und mehr erfassen und das dann auch Auswirkungen hat auf unser Leben. Nicht, weil man immer gesund ist oder sportlich ist oder Erfolgsmomente hat, sondern weil Gott selbst die Fülle des Lebens schenkt, was dann unabhängig ist von Ernährung und Sport und so weiter, Musik. Aber was kann ich denn tun, damit jemand in 7 Jahren meine Karte vorliest? Wenn jetzt bald Hochzeiten ansteht und wir uns Gedanken machen über das, was wir dann da reinschreiben, was kann ich denn jetzt schon machen, damit jemand sein Leben lang über den Satz nachdenkt, den ich in die Karte schreibe oder den ich in der Predigt weitergebe oder den ich zwischen Tür und Angel im Anschluss an den Gottesdienst meinen Mitbruder, meiner Mitschwester mitgebe. Also nach Psalm 1, der Baum, der dort beschrieben wird, der Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Also das, was dann hier meine Lippen verlässt, hat so viel Kraft, dass jemand jahrelang über diesen Satz nachdenkt. Ein anderes Beispiel, vor einigen Tagen kam jemand auf mich zu und sagte, David, weißt du noch, damals bei der Schulung auf festen Grund gebaut, wo es dann um Adam und Eva ging und die Schlange und dann hast du von einem Delfin gesprochen? Das war für mich die Botschaft. Ich kann mich an keinen Delfin erinnern, so ganz schwach. Aber war da so ein Moment, dass Gott mein Reden gebraucht hat, um etwas zu kommunizieren, was für jemanden, der da in den Reihen saß, die Botschaft war, die er sein Leben lang nicht vergessen wird? Und stellt euch mal vor, als Kinder Gottes sind wir ja ständig im Gespräch, wir verlieren viele Worte. Und stellt euch vor, eins dieser Worte hat Ewigkeitsfrucht, hat eine Kraft, die nicht vom Menschen herkommt, sondern von Gott selbst. dann fängt man an zu zittern, weil man merkt, wow, so das Reden und das Schreiben und das Kommunizieren ist nicht alles. Es gibt eine übernatürliche Kraft, über die wir heute sprechen wollen, und zwar die Kraft des Heiligen Geistes, die sich äußert über unsere Gnadengaben, über unsere Geistesgaben, die Gott in unser Herz gelegt hat, in unser Leben gelegt hat. Und wenn ich den Predigttext vorlese, werdet ihr wissen, was ich meine. Und zwar 2. Timotheus 1, das ist der Abschnitt, um den es jetzt seit 3 Wochen geht und heute in der Predigt wieder und in den nächsten 2 Wochen wieder. Das ist der Abschnitt, den Gott uns im Ältestenkreis im vergangenen Jahr bei der Ältestenklausur aufs Herz gelegt hat. Das ist der Impuls Gottes für uns für das Jahr 2017. Und so schauen wir uns heute den Vers 6 nochmal genauer an. Vers 6 also. Um dieser Ursachen willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Ich wiederhole. Um dieser Ursachen willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Also wenn es in diesem Brief, in dem Abschiedsbrief des Apostel Paulus darum geht, dass Timotheus dann ermutigt wird für den Dienst in der Gemeinde dort in Ephesus und darüber hinaus, wo Paulus ihm mitgibt, sei bekenn dich zu Jesus, schäme dich nicht, dann weiß Paulus sofort, das wird der Timotheus aus eigener Kraft auch nicht schaffen. Er braucht dafür die Gnadengabe, von der hier die Rede ist. Und er ermutigt ihn, diese Gnadengabe zu entfachen. Und da kommen wir gerade schon zu einem Missverständnis, was es dann auch bei diesem Thema der Gaben auch immer wieder gibt. Und zwar das Missverständnis, Herr, ich vertraue dir. Und zwar das Missverständnis, dass man Gaben entwickeln kann. Wer denkt bei diesem Thema nicht sofort an Weiterbildung, Fortbildung, Seminare? Wenn ihr vorne dann diese Überschrift gelesen habt, die Gnadengaben oder die Gaben kommen zur Entfaltung, war vielleicht der erste Impuls der, ja, ich muss die Gaben irgendwie weiterentwickeln. Hier geht es nicht um Weiterentwicklung der Gaben, hier geht es darum, die Gaben zu entfachen, was etwas völlig anderes ist. Niemand muss nach dieser Predigt irgendwelche Seminare besuchen, Theologie studieren, muss irgendwelche Fortbildungen machen, damit seine Gaben noch mehr zum Ausdruck kommen in seiner Gruppe, in seinem Verantwortungsbereich. Niemand. Es geht hier nicht darum, dass wir bessere Prediger werden. Es geht darum, dass die Gaben entfacht werden. Ein Beispiel dazu, als Reiseprediger werden das kennen. Da arbeitet man eine Predigt aus. Man sitzt stundenlang im Büro, ist ständig mit diesem Predigttext beschäftigt, fragt Berater, was sie zu diesem Text meinen. Und dann hat man sowas wie eine Predigt zusammengestellt. Und dann kommt der Sonntagmorgen. Man sitzt da, ist sehr aufgeregt, nervös. Man kann die Lieder nicht wirklich mitsingen, weil man im Gedanken bei der Predigt ist und sich fragt, ist es das, Gott, was du der Gemeinde mitgeben willst? Das ist so eine Form von Furcht und Zittern in dem Moment. Und dann hält man die Predigt und Gott schenkt Frucht. Menschen kommen nachher und sagen, ja, ich glaube jetzt, weil durch die Predigt Gott mir Glauben geschenkt hat. Ich wurde ermutigt, ich wurde geheilt, ich wurde auferbaut. Und als Prediger macht es natürlich eine große Freude. Und dann kommt der nächste Predigttermin in einer anderen Stadt, in einer anderen Gemeinde und man überlegt sich, was predige ich denn da und denkt zurück, naja, da war ja doch die Predigt mit so viel Rückmeldung und Kraftwirkung, die nehme ich nochmal. Und dann fährt man in eine andere Stadt und hält dort die Predigt und ist nach der Predigt überrascht, dass niemand reagiert. Aber was ist passiert? Es war doch die gleiche Predigt. Man könnte ja meinen, wenn man diese das zweite Mal gehalten hat, ist man ja besser geworden. Man macht ja nicht mehr die Fehler wie beim ersten Mal. Aber die Kraftwirkung bleibt aus. Was ist denn anders gewesen? Die Versuchung des Predigers, auf die Predigt an sich zu hoffen, auf die Fähigkeiten des Predigens an sich zu hoffen und nicht auf die Kraft Gottes. Und so lade ich uns heute ein, darüber neu nachzudenken, was ist das Wesen der Gnadengaben Und wie kommen diese Gaben zur Entfaltung in meinem Umfeld, in meinem Leben? Wenn wir auf die Evangelisationswoche, die Gästewoche 180 Grad zugehen, dann werden wir da nicht aus unserer eigenen Kraft heraus irgendwelche Frucht sehen. Es braucht diese übernatürliche Kraft Gottes. Und deswegen ermutigt auch Paulus den Timotheus hier: Ich erinnere dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, zu entzünden. Das Wort im Griechischen, da steckt das Wort Pyro, Pyrotechnik, Feuer drin. Also das Feuer zu entfachen, ins Leben zu bringen. Zoe, das Wort Leben steckt da drin. Da kommt das Feuer, was Kleines, das wird entfacht zu einem großen Feuer. Und das Thema Handauflegung werde ich dann später behandeln. Also die große Frage, wie kommen die Gaben zur Entfaltung? Und wenn wir über Geistesgaben sprechen, gibt es ja Listen in der Bibel. Und ich habe mir einige Listen angesehen und komme auf 18 Gnadengaben und will die jetzt namentlich mal nennen. Über diese rede ich heute. Das sind Gnadengaben aus 1. Korinther 12 und 14 und dann Römer 12 und Epheser 4. Diese 18 Gaben: Weisheit, Erkenntnis, Glauben, Heilungen, Kraftwirkungen, Prophetie, Unterscheidung der Geister, Sprachenrede, Auslegung der Sprachenrede, Apostel, Lehrer, Dienst, Leitung, Ermahnung, Geben, Barmherzigkeit, Evangelist und Hirte. 18 Gaben. Wie kommen diese Gaben zur Entfaltung? Und da möchte ich drei Schritte nennen. Oder wer das erlebt, wird diese drei Schritte durchlebt haben. Und zwar erstens seine Liebe, meine Hingabe zweitens und drittens seine Frucht. Nochmal, es beginnt alles mit seiner Liebe. Alles, was hier geschieht und nicht motiviert ist oder nicht seinen Ursprung in Gottes Liebe hat, hat keine Kraft, hat gar keine Wirkung. Seine Liebe, Gottes Liebe an erster Stelle. Zweitens, meine Hingabe, also meine Reaktion auf seine Liebe. Und drittens, seine Frucht wieder. Es ist nicht meine Frucht, seine Frucht durch mein Leben. Seine Liebe. Ich möchte das mal ganz, ganz einfach erklären, damit wir dann Zugang finden. Seine Liebe, Gottes Liebe. Wenn ich über Gott nachdenke, habe ich eine Person vor Augen, die etwa 33 Jahre alt ist und dessen Hände durchbohrt sind. Wenn ich über die Liebe Gottes nachdenke, sehe ich einen Mann vor Augen. Dieser Mann heißt Jesus Christus. Gott hat seine Liebe darin gezeigt, dass er Mensch geworden ist. Jesus Christus als Retter und Herr tritt in mein Leben. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, als du mit Gott in Kontakt gekommen bist, aber bei mir war es so, dass jemand hier vorne an der Kanzel war, in einer anderen Stadt, von diesem Jesus gesprochen hat. Und in dieser Predigt wurde mir Jesus ganz deutlich vor Augen geführt. Nicht, weil er so gut beschrieben wurde, sondern weil er sich selbst offenbart hatte. Ich saß in den Reihen, gut, ich war ein Kind, aber das bezeugen viele, dass dann während der Predigt Jesus plötzlich da war. Viele Muslime berichten, dass sie im Traum diesen Jesus plötzlich sehen. Sie haben ein Gesicht vor Augen, sie haben eine Gestalt vor Augen. So, und dieser Jesus tritt jetzt in mein Leben. Es kommt zu einer persönlichen Begegnung. Dieser Jesus ist mir nicht fremd. Es ist nicht plötzlich da ein Geist vor mir, wo ich Angst plötzlich habe und mich frage, wer ist das denn? Sondern es ist jemand, ja, ähnlich wie ein besten Freund, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, der plötzlich wieder da ist. Als wenn wir uns schon immer kannten, ist er da. Und ich habe diesen Moment der Freude und Liebe, dass ich diese Begegnung mit ihm habe, und das wünsche ich jedem. Aus dieser Begegnung kommt Schritt 2, meine Hingabe. Ich bin erschlagen von der Liebe und Macht. Ich sage: Herr Jesus, das, was ich jetzt erlebe, ist größer als all das, was ich hier in diesem Leben erlebt habe. Ich möchte nur noch dich. komm in mein Leben. Und in dem Moment, wo ich diesen Herrn Jesus einlade, in mein Leben zu kommen, kommt Jesus Christus in mein Leben in Form des Heiligen Geistes. Er ist ja ein Mann, 33 Jahre, durchbohrte Hände. Er kommt in der Gestalt des Heiligen Geistes in mein Leben hinein. Und wenn dieser Jesus jetzt in mir lebt, glaube ich, dass der Heilige Geist in mir ist. Und dieser Heilige Geist, in ihm sind diese 18 Gaben drinnen. Das ganze Potenzial ist in mir. Gott ist in mir. Alles, ist, was ich brauche, ist in mir. Und jetzt nach 1. Korinther 12, Vers 11 teilt der Heilige Geist aus, wie er will, die Gaben, die ich eben aufgelistet habe. Dann gibt er Weisheit, Erkenntnis, Lehre, Evangelist sein und so weiter. Das heißt, als Kind Gottes kann ich jetzt davon ausgehen, ich habe alles, was ich brauche, um in den Dienst zu gehen, ihm zu dienen. So, und dann entsteht Frucht. Durch das, was ich sage, das, was ich tue, lernen Menschen diesen Jesus kennen, der in mir lebt. Gaben kommen also in dem Maße zum Ausdruck, in dem ich die Liebe zu Jesus wahrnehme. Also noch einmal. Manch einer fragt sich, ja, wie kommen denn meine Gaben zum Ausdruck? Wie kann ich denn hier die PS auf die Straße bringen? Wie kann denn das, was ich tue oder sage, Frucht bringen? Es hängt davon ab, inwieweit die Liebe Jesu Christi ich selbst persönlich erfahren habe und immer neu erfahre. Wenn ich also vor einem Predigttermin eine Begegnung mit Jesus habe, ich lese in der Bibel, ich höre mir eine Predigt an, jemand bezeugt Jesus Christus hier im Gottesdienst und ich bin erfüllt von seiner Liebe und ich bin erstaunt. In dem Moment vertraue ich oder erkenne ich, dass er in mir lebt und dass er mich nicht im Stich lassen wird bei dem Predigttermin. Dass er durch mich reden wird und zwar mit der Gabe, die er in mein Herz, in mein Leben gelegt hat. Was vielleicht Evangelisation oder Verkündigung ist, aber das spielt keine Rolle. Ich muss nicht fragen, welche Gabe ich habe, ich muss mich fragen, habe ich den Heiligen Geist in mir? Denn er wird zur bestimmten Zeit, zur bestimmten Situation die Gaben zum Ausdruck bringen, die er in mich gelegt hat. Also nochmal, Schritt für Schritt, hier auf diesen Text bezogen. Seine Liebe ist der Anfang von allem. Deswegen begegnet Paulus auch Timotheus mit dieser Liebe in den ersten Versen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt vor 3 Wochen. Paulus bringt dem Timotheus zum Ausdruck, wie lieb er ihn hat. Und in seinem letzten Brief gibt er Timotheus das mit, was Timotheus braucht für seinen Dienst. Und Timotheus in der Begegnung mit Paulus, in dem Moment, wenn er diesen Brief öffnet und die Zeilen des Apostel Paulus liest, erkennt er die Liebe Gottes, die dann ihn zur Höchstleistung bringt. Die Liebe Gottes steht an erster Stelle. Alles beginnt damit. Und Paulus sagt dem Timotheus mit anderen Worten, hey Timotheus, jetzt werde ich bald zum Herrn gehen, ich werde bald sterben. Aber ich möchte dir sagen, es gibt etwas in dir, oder du musst es nicht erwerben, du hast es schon in dir, was dich durch dein Leben tragen wird. Paulus sagt ihm, du bist nicht abhängig von mir. Ich bin zwar dein Mentor, dein geistlicher Vater, wie auch immer, aber du bist nicht abhängig von mir. Alles, was du brauchst, ist in dir. Durch Jesus Christus, durch seinen Geist, die Gaben sind da. Aber Paulus weiß auch, dass Timotheus ein ängstlicher Typ ist. In dem Vers nachher wird er betonen, wir haben nicht den Geist der Furcht, Timotheus. Vielleicht weiß er, dass Timotheus da mit dieser Anfechtung zu kämpfen hat, und zwar der Anfechtung Angst, Furcht. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 10 lesen wir, da spricht Paulus zu der Gemeinde in Korinth er sagt, wenn aber Timotheus kommt, Timotheus ist noch nicht da, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch ist, denn er arbeitet am Werk des Herrn wie auch ich. Also, liebe Gemeinde, jetzt bald kommt Timotheus hierher, das ist noch ein junger Prediger, ja? Schüchtert ihn nicht ein, jagt ihm keine Angst ein, Seht zu, dass er ohne Furcht bei euch ist, damit er seinen Dienst hier tun kann ohne Furcht. Denn wo Furcht ist, schwindet die Liebe. Aber wo Liebe ist, schwindet die Furcht, schwindet die Angst. Und deswegen nehmt diesen Timotheus auf in Liebe. Das ist ein Jungprediger, er wird vielleicht später ein großer Prediger für die nächste Generation sein. Nehmt ihn mit Liebe auf, denn das braucht er, damit seine Gaben zur Entfaltung kommen. Liebe ist die Voraussetzung dafür, dass Gaben zur Entfaltung kommen. Also junge Menschen, die Gott uns dann anvertraut, die dann in den Dienst berufen werden, was brauchen die? Was brauchen die? Annahme, Liebe. Die müssen wissen, hier sind Geschwister, die mich einfach bedingungslos annehmen, so wie ich bin. Das ist die beste Voraussetzung dafür, dass seine Gaben zur Entfaltung kommen. So auch bei Timotheus. Wer nämlich mehr Menschenfurcht hat als Gottesfurcht, wird keine Frucht seiner Arbeit erleben. Erst dann, wenn die Menschenfurcht schwindet und Gottesfurcht einen Menschen bestimmt, kommt es zur Frucht. Es gibt ein wunderschönes Beispiel. Da gibt es einen Petrus, wir kennen ihn alle, den Jünger Jesu, der sich nicht zu Jesus bekannt hat, kurz vor seinem Tod, vor Jesu Tod. Auch Petrus war herausgefordert, sich zu Jesus zu bekennen, wie Timotheus auch. Ja? Paulus sagt zu ihm, bekenne dich zu Jesus. Auch Petrus war herausgefordert, aber er hat sich nicht zu Jesus bekannt. Ich möchte diese Stelle mal lesen. In Matthäus Kapitel 26, da heißt es, in Vers 56, da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Also alle Jünger sind dann von Jesus weggelaufen, haben sich nicht zu Jesus bekannt. Aber hier die Geschichte von Petrus. Vers 69 folgende. Petrus aber saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus dem Galiläer. Er aber leugnete vor allem und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber in das Torgebäude hinausgegangen war, sah ihn eine andere und sie spricht zu denen, die dort waren, auch dieser war mit Jesus dem Nazaräer. Und wieder leugnete er mit einem Eid, ich kenne den Menschen nicht. Kurz nachher aber traten die Umstehenden herbei und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verwünschen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und gleich darauf krähte der Hahn. Und Petrus gedachte des Wortes Jesu, der gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Aus Angst hat er seinen Meister verleugnet. Er hat sich nicht zu ihm bekannt. So, Jesus wird dann gekreuzigt, am dritten Tag steht er wieder auf und dann gibt es nach der Auferstehung eine Begegnung mit Petrus. Jetzt könnte man ja sagen, Petrus, na, der hat sich nicht zu mir bekannt. Dem werde ich nicht die Schlüssel für die Gemeinde geben, also dem werde ich nicht die Verantwortung übertragen, eine Gemeindegründungsarbeit zu starten. Aber das tut Jesus nicht. Im Gegenteil, in der Begegnung mit Jesus stellt Jesus diesem Petrus drei Fragen. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Drei Antworten. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Drei Antworten Jesu, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Wow! Wie baut Jesus einen Jünger wieder auf, der offensichtlich sich nicht zu Jesus bekannt hat? Was tut er? Er beginnt mit dem ersten Schritt, Gottes Liebe, seine Liebe. Petrus, liebst du mich? Die Antwort, ja, ich liebe dich, das ist Voraussetzung genug für weide meine Lämmer, werde Pastor, werde Ältester, werde Diakon. Das ist der Beginn eines Dienstes. Denn dadurch kommen die Gaben zur Entfaltung, durch die Liebe. Ganz einfach, aber so genial. Und dann in der Apostelgeschichte Kapitel 2 steht Petrus dann vor der Menschenmenge und er predigt und er predigt und er predigt. Was passiert? Die Menschen kommen dann zu ihm und fragen, was sollen wir denn tun nach so einer vollmächtigen, begabten Predigt? Und er sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und was ist die Reaktion? 3000 Menschen werden an diesem Tag getauft. Also jeder, der erkennt, ja, ich schäme mich, ich stehe nicht wirklich zu Jesus, ich bekenne ihn nicht in meinem Umfeld, hat Hoffnung. Warum? Denn Gott hatte ja auch eine zweite Chance für den Petrus und begegnet ihm. Das heißt, jeder, der vielleicht bisher sich nicht zu Jesus bekannt hat, kann auch eine Begegnung mit Jesus haben. Vielleicht heute in der Predigt, vielleicht im Lobpreis. Wo auch immer, das wird dann dazu führen, dass man wieder den Mut hat, Jesus Christus zu bekennen. Es kann also nicht ein erhobener Zeigefinger sein, sondern es muss die Liebe Gottes sein, die dann die PS auf die Straße bringt. Okay, die Reaktion der Begegnung mit Jesus führt zur Hingabe. Auf die Frage, wie kommen die Gaben zur Entfaltung, ist der erste Schritt also Jesu Liebe. Der zweite Schritt ist meine Hingabe, die Reaktion eines Menschen auf die Liebe Gottes. Was passiert denn, wenn jemand diesen Gott persönlich kennenlernt? Es gibt nur eine Reaktion, die da lautet, Herr, hier bin ich, sende mich. Hier hast du mich mit Leib, Seele und Geist. Alles gebe ich dir hin. Mein Terminkalender, meine Kräfte, meine Gesundheit, meine Zukunft, meine Familie, meine Arbeitsstelle, ich gebe dir alles hin. Das wird nur eine Reaktion sein. So viel Kraft kann ein Mensch nicht aufbringen. Er braucht vorher die Begegnung mit Jesus und dann wird es eine Reaktion sein, die dann aber nicht nur bei der Bekehrung einmal passiert, sondern immer wieder passiert. Paulus, der ja mal gesagt hat in Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, was ich anfangs beschrieben habe. Er sagt in 1. Korinther 15, Vers 31, täglich sterbe ich. Täglich sterbe ich. Das ist die Antwort auf alle seine Wunderwirkungen, auf all seine Vollmacht, auf all seine Kraft. Wir fragen uns, wie viel Power hatte denn dieser Mann? Der muss doch außergewöhnlich sein. Er war ein Mensch wie wir auch. Das, was er hatte, war die Erkenntnis Gottes Größe, die dann dazu geführt hatte, dass er sich völlig ihm zur Verfügung gestellt hat. Ich sterbe täglich. Ist es dein Satz? Möchtest du Kraft in deiner Gruppe, in deinem Verantwortungsbereich erleben? Dann wird das der Schlüssel sein. Die Hingabe, die totale Auslieferung. In Lukas 9, Vers 23, da sagt Jesus selber, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Wer also erleben möchte, seine Gaben zum Ausdruck kommen, und dann merkt ihr, es kommt nicht so darauf an, wer hat welche Gabe, es kommt eher darauf an, kommt das, was der Geist Gottes in mich hineingelegt hat, überhaupt zum Ausdruck? Und das wird nur dann geschehen, wenn ich jeden Tag bereit bin, zu sterben für ihn. Seit unserer Bekehrung also glauben wir, dass der Geist Gottes in uns lebt und damit haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben alle Gnadengaben in uns. Die müssen nur entfacht werden. Und wie werden die entfacht? In der Begegnung mit Jesus stellen wir uns ihm zur Verfügung und dann beginnt Gott mit unserem Körper an zu wirken. Er gebraucht unser Reden, unsere Schwachheit, unser Tun, um anderen Menschen zu helfen. Was hat es denn aber mit dem Händeauflegen auf sich? Wenn Paulus sagt, um dieser Ursachen willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Welche Bedeutung hat das? Lasst uns darüber nachdenken. Jetzt könnte man den Text so verstehen, dass Timotheus erst mit dem Moment des Händeauflegens die Gnadengaben bekommen hat. Also, ja, auf den ersten Blick scheint es ja so. Der Apostel Paulus und die anderen Ältesten legen Timotheus die Hände auf, beten für ihn. Und dann könnte man ja meinen, so wie das hier beschrieben ist, dass dann in dem Moment durch die Hände die Gnadengaben auf diese Person kommen. Dass Kräfte übertragen werden durch das Handauflegen. Ich glaube, das ist nicht hier der Fall. Ich möchte das mal erklären. Bei meiner Berufung zum Pastor am 20. Juli 2014, das war eine Gemeindeversammlung, da gab es am Ende auch ein Händeauflegen. Geschwister haben sich um mich herumgestellt, Älteste standen um meiner Frau und mich, haben die Hände aufgelegt und haben für mich gebetet. Wurden dann in dem Moment Gnadengaben übertragen, also die Gnadengabe des Leitens vielleicht, die ein Pastor wahrscheinlich braucht? Wurden da die Gnadengaben übertragen des Predigens? Bin ich seitdem Hirte, Evangelist? Was ist da passiert bei diesem Moment, in diesem Moment? Ich glaube nicht, dass dann ab dem Zeitpunkt die Gaben über die Hände dann auf mich gekommen sind. Ich glaube, die waren schon vorher da, und zwar ab dem 4. Lebensjahr bei meiner Bekehrung. Als kleiner Junge bei einer Evangelisation habe ich gesagt, zu diesem Hirten möchte ich gehören, als Schaf, als verlorenes Schaf. Ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen und seitdem, glaube ich, habe ich diese Gaben in mir, denn der Heilige Geist ist in mir. Aber wofür dann das Händeauflegen? Mit dem Moment des Händeauflegens wusste ich, Gott ist derjenige, der mich berufen hat. Gott ist derjenige, der die Gaben in mich hineingelegt hat. Gott ist derjenige, der mir die Kraft geben wird, diesen Dienst zu tun. Also war dieser Moment für mich eine Bestätigung dessen, dass all das, was ich brauche, da ist. Mit dem Moment des Händeauflegens weiß derjenige, der berufen wird, dass Gott all das in ihn hineingelegt hat, was er für den Dienst braucht. Bei Trauungen legen wir dem Brautpaar auch die Hände auf. Und dann ist es nicht so, dass über die Hände dann Kraft fließt, sondern ich glaube, in dem Moment weiß das Brautpaar, wir haben all das, was wir brauchen für eine gelingende Ehe in uns. Gott hat uns zusammengeführt, und dass die Ältesten, der Pastor, die Hände jetzt auflegen, ist eine Bestätigung dafür, dass Gott uns zusammengefügt hat und uns die Kraft gibt und die Gaben gibt oder gegeben hat, die wir brauchen für eine gelingende Ehe. Deswegen will ich weiterhin, wenn Gott das so führt, Hände auflegen. Und dass derjenige, der sich dann zur Verfügung stellt für einen Dienst, der sich berufen lässt, weiß, da ist alles drin, was ich brauche. In ihm ist alles, was ich brauche für einen Dienst im Reich Gottes. Und dann dürfen wir mit Frucht rechnen. Das ist der dritte und letzte Punkt, mit dem möchte ich abschließen. In Johannes 7, Vers 38 steht, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es ist nicht ein Hokuspokus, das mit den Gnadengaben. Es ist nicht irgendwas was Fremdes, was wir uns noch irgendwie aneignen müssen. Manch einer sagt, ja, die Gaben kommen doch zu kurz und der Geist überhaupt. In dem Maße, in dem wir Jesus begegnen, in dem die Liebe Gottes durch Jesus Christus offenbar wird, in dem Maße werden wir kraftvoll sein. Denn dieser Jesus Christus, dem wir dann begegnen, er lebt in uns und er wird durch uns, wie er will, wirken. Und dann ist das Freiheit. Dann ist es Entlastung pur. Wenn man in der Verantwortung steht und weiß, wie viel auf dem Spiel ist, dann fragt man sich schon, ja, wie kommen denn die Gaben zur Entfaltung? Dann darf ich wissen, es ist dieses einfache Gebet vor der Predigt, Herr, ich danke dir, dass du mich liebst, dass du mich berufst für so eine ehrenvolle Aufgabe. Herr, ich danke dir, dass du die Woche hindurch mir immer wieder Dinge klargemacht hast durch deinen Geist. Ich danke dir für diese Liebe. Du liebst mich, Gott. Du liebst mich. Und das genügt. Ich bin natürlich bereit, mich dir zur Verfügung zu stellen. Mach mit mir, was du möchtest. Und das genügt für ein kraftvolles, fruchtbringendes Leben. Also nochmal zur Ermutigung. Wir müssen nach diesem Gottesdienst nicht zu irgendwelchen Schulungen, damit unsere Gaben zur Entfaltung kommen. Es ist ein einfaches Gebet. Herr, ich danke dir für diese Liebe, die du mir offenbart hast in der Predigt. Hier hast du mich. Und schon bald werden Kraftwirkungen, werden Gaben des Heiligen Geistes offenbar werden in deinem Leben. Und dann wirst du erkennen, wie das auferbauend ist für den Mitmenschen links und rechts neben dir. Ich möchte abschließen mit diesen drei Fragen. Und bitte seid ehrlich. Hast du Jesus lieb? Hast du Jesus lieb? Hast du Jesus lieb? Amen. Ich möchte noch beten. Steht doch bitte dazu auf. Herr Jesus, wir werden mit der 180-Grad-Gästewoche null Frucht erleben, wenn du dich uns nicht offenbarst. Herr Jesus, wenn du nicht dich uns offenbarst, können wir nichts bewirken. Herr, ich bitte dich, dass du es tust. Offenbare dich. Herr, ich merke selber, wie man mit den Worten an seine Grenzen kommt. Man möchte Unbegreifliches begreifbar machen, Unbeschreibliches beschreiben. Und es geht nicht. Ich bitte dich, offenbare du dich in unserer Gemeinde, in den Predigten, in der persönlichen Bibellese, im Singen, im Zeugnis geben, in den Tauffesten. Offenbare dich bitte, Jesus, dass alle Geschwister unserer Gemeinde dich persönlich kennenlernen und das jeden Tag neu und dann bereit sind, sich dir völlig zur Verfügung zu stellen. Jesus, wir bitten dich, dass du uns gnädig bist. Amen. Wir nehmen Platz.